Erste Frage: Wie lange ist eure letzte Urlaubsreise her? Ich weiß, normalerweise Ende August keine allzu außergewöhnliche Frage, in diesem Jahr vermutlich bei den meisten ein bisschen anders. Die spannendere Frage ist: Wann ist euch das letzte Mal im Urlaub irgendwas Außergewöhnliches passiert? Vielleicht auch nicht dieses Jahr. Meinen letzten Zwischenfall hatte ich auf meiner letzten Reise aus den USA nach Deutschland zurück. Ich war morgens um 10 am Flughafen in New York, war fertig eingecheckt, Koffer war aufgegeben und ich stand dort und es kam eine Durchsage: Ihr Flug ist um 3 Stunden nach hinten verschoben, schlechtes Wetter, wir können nicht starten. Kein Problem, Buch ausgepackt, Kaffee geholt. Heutzutage holt man sich Sachen, man kauft sie nicht mehr, man holt sich einen Kaffee. Hab mir einen Kaffee geholt, hab mein Buch ausgepackt, hab gelesen. 3 Stunden später die nächste Durchsage: Ihr Flug kann leider nicht starten, wir können erst in 3 weiteren Stunden starten. Inzwischen war ich ein bisschen skeptisch. Es sind andere Flugzeuge gestartet, auch nach Deutschland, nach Berlin, nach München. Ich wollte nach Frankfurt. Bisschen komisch. Und so ging es den ganzen Tag über. Ihr Flug kann leider nicht starten, Ihr Flug kann leider nicht starten. Am Abend, also in der Nacht, um 3 Uhr, kam jemand von der Flug-Airline und meinte: Wir haben Taxis für euch bestellt, ihr könnt jetzt in ein Hotel gehen, wir fliegen erst morgen wieder. Also mit dem Taxi ins Hotel gefahren, um 5 Uhr ins Bett gegangen, nach 4 Stunden wieder aufgestanden und Richtung Flughafen aufgebrochen. Und in dem Taxi zum Flughafen, wir sind eine Stunde gefahren, wir haben uns eine Stunde lang weggefahren von dem Flughafen, saß ich mit einer Familie aus dem Libanon im Taxi. Und wir hatten ein interessantes Gespräch. Wir haben über Religion erst gesprochen. Sie haben gefragt: Was machst du? Ich habe gesagt, ich habe Theologie studiert. Dann meinten sie: Ah ja, Religion. Kennen wir aus dem Libanon. Heißes Thema, keine Lust drauf. Das Gespräch war gezwungenermaßen eine Stunde lang, weil wir eben eine Stunde lang im Taxi saßen. Sie kamen da nicht weg. Und irgendwann sind wir auf das Evangelium, auf Jesus zu sprechen gekommen. Und wir hatten ein sehr interessantes Gespräch und sind letztlich in dasselbe Flugzeug gestiegen und nach Deutschland geflogen. In dieser Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, von dem Taubstummen, ist Jesus auch auf der Heimreise aus dem Urlaub sozusagen. Und auch ihm passiert was Außergewöhnliches. Markus erzählt diese Geschichte, dass Jesus in Tyrus und Sidon war. Das war außerhalb von Israel. Jesus war im Ausland. Er musste sich zurückziehen. Er war müde. Und er ist in diesen 2 Städten unterwegs und reist dann nach Hause an den See wieder zurück, Galiläa, und kommt durch diese 10 Städte, die noch Heidengebiet sind. Und dort passiert diese Geschichte, die wir uns anschauen. Der Ort ist eben außergewöhnlich. Jesus ist nicht in Israel, er ist nicht in seiner Heimat, sondern er ist im Ausland. Und das Spannende ist, die Menschen dort hatten schon von ihm gehört. Sie kommen und sie bringen diesen Taubstummen und sie bitten Jesus, ein Wunder zu vollbringen. Sie sagen: Bitte leg doch deine Hände auf diesen Mann. Also es hatte sich irgendwie rumgesprochen, wenn dieser Jesus seine Hände auf Leute legt, passiert irgendwas. Und sie wollten das mal erleben. Die Menschen sind nicht Juden, wie gesagt, also das sind nicht die Leute, die Jesus normalerweise umgeben haben. Und dann kommt es zu dieser etwas außergewöhnlichen Methode. Jesus legt seine Finger in die Ohren. Okay, soweit ist es noch einigermaßen nachvollziehbar. Wer beim HNO-Arzt war in letzter Zeit, kann das irgendwie nachvollziehen. Dann allerdings nimmt Jesus Speichel und berührt die Zunge damit. Das ist etwas ungemütlich. Was macht Jesus hier? Führt er einfach auf seiner Heimreise ein Ritual auf, irgendein spannendes Heilungsritual, um dem Urlaub die Kirche aufzusetzen? Noch was Außergewöhnliches, noch ein kleines Spektakel? Aber das passiert hier nicht. Es gibt dort kein Wedeln mit Armen, keine Kräuter, kein Weihrauch, kein Hokuspokus, keine Beschwörung von irgendwelchen Geistern. Nichts davon passiert. Jesus muss seine Kräfte nicht sammeln. Das heißt, alles, was Jesus macht, macht er nicht für sich selber, sondern er macht alles, was er macht, für diesen Mann, der da vor ihm steht. Jesus gibt uns nicht immer das, was wir wollen, aber er gibt uns immer das, was wir brauchen. Und das passiert in der Geschichte. Ich möchte näher reinschauen. Jesus nimmt den Mann beiseite, statt ihn vor den Augen aller zu heilen. Warum macht er das? Er könnte doch dieses tolle Spektakel abziehen. Die Leute haben ihn doch dafür gesucht, haben gesagt: Leg doch deine Hände auf. Und Jesus nimmt diesen Mann beiseite. Warum macht er das? Stellt euch das vor, der Mann ist taub. Er hat nie was gehört. Er war immer ein Spektakel für die Menschen. Die Leute haben immer geredet und er konnte es nicht hören. Er war immer dabei, ohne dazuzugehören. Die Leute haben immer Witze gemacht. Er hat gesehen, wie sie gelacht haben, aber er konnte nicht teilnehmen. Und Jesus sagt, genug von diesem Spektakel. Heute mache ich dich nicht wieder zum Spektakel. Ich mache hier nicht eine Show auf Kosten von dir für all die anderen Menschen. Sondern Jesus nimmt ihn, sie gehen zur Seite und Jesus nimmt sich Zeit für ihn. Was macht Jesus? Er identifiziert sich emotional mit diesem Mann. Er dringt ein in diese emotionale Welt des Mannes und sagt, heute ist es vorbei mit einem Spektakel. Ich komme persönlich zu dir. Noch erstaunlicher ist was anderes. Jesus identifiziert sich nicht nur emotional mit diesem Mann, sondern kommunikativ. Jesus dringt in die Redenswelt dieses Mannes ein, in die kommunikative Welt dieses Mannes. Jesus berührt ihn. Jesus blickt zum Himmel. Jesus seufzt. Und erstmal ist es nicht außergewöhnlich, wenn ein Mensch seufzt, aber wir haben hier das Wort des Lebens vor uns. Jesus ist das Wort, das ewige Wort. Er ist das Wort der Schöpfung. Er ist das Wort, das nie um ein Wort verlegen ist. Und dieser Jesus sagt kein Wort erstmal. Er seufzt mit diesem Mann. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hätte viel zu dem Mann sagen können, aber er hätte es einfach nicht gehört, weil er taub war. Und Jesus hat seine Finger in den Ohren und er schaut den Mann an und er blickt zum Himmel, um ihm zu zeigen, meine Macht kommt vom Himmel, meine Macht kommt von dort oben. Und dann seufzt er und der Mann sieht Jesus genau das machen, was er immer gemacht hat. Da ist ein griechisches Wort in dem Text, Mogilalos. Und dieses griechische Wort heißt, er war schwer zu sprechen. Er war nicht ganz stumm. Aber taube Menschen können nicht reden lernen, weil sie natürlich nie eine Sprache hören. Sie hören nie, wie wir Worte bilden. Und der Mann konnte Geräusche von sich geben, aber er konnte nicht eine klare Sprache reden. Er ist Mogilalos, hard to speak. Er kann nur ganz schwer sprechen. Und Jesus nimmt ihn zur Seite und seufzt erstmal mit ihm. Und das ist durchaus ein Laut, den dieser Mann machen konnte. Er konnte seufzen. Und Jesus kommt in seine kommunikative Welt. Und dieser Seufzer ist aber nicht nur der Seufzer der Identifikation, sondern noch was Tieferes. Es ist nicht der Seufzer, wie wenn wir Zeitung lesen und wir sehen, da ist wieder was Schlimmes passiert und wir seufzen. Ah, schon wieder sowas Schlimmes. Und Markus, der das schreibt, gibt uns hier ein Zeichen. Dieser Seufzer, das ist ein Wort, was nur noch mal im Alten Testament vorkommt, bei Jesaja. Nur einmal im Neuen Testament dort an der Stelle und nur einmal im Alten Testament bei Jesaja. Und dort steht, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen, da ist es, Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Was Markus hier macht, ist, er sagt, seht ihr nicht? Er nimmt dieses eine Wort, das die Leute sehr gut kannten aus Jesaja, und er sagt, seht ihr nicht, was hier passiert? Diese Ankündigung hat sich erfüllt. Jesus ist Gott, Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist der König. Könnt ihr es nicht sehen? Heute ist das in Erfüllung gegangen. Die Leute damals hatten genau dieselbe Schwierigkeit, die wir heute haben, das zu sehen, das zu verstehen. Jesus kommt nicht und reißt Macht an sich. Jesus hat keine glänzende politische Karriere hinter sich. Jesus debattiert nicht mit den Mächtigen der Welt und stellt sich selber groß dar. Er dient der Welt, er gibt Macht. Am deutlichsten sichtbar wird es im Kreuz. Jesus heilt mit seiner Spucke diesen Mann. Bei der Kreuzigung spucken Menschen auf ihn. Jesu Spucke heilt Menschen. Menschen spucken auf ihn. Am Kreuz hängt Jesus still dort. Still wie dieser Stumme. Damit wir reden können, damit wir lernen, wie wir ihn zu preisen haben. Dass wir ihn König nennen können. An dieser Geschichte wird was vom Evangelium deutlich. Da wird deutlich, sei nicht zu isoliert zu denken, dass du nicht geheilt werden kannst. Sei nicht zu stolz dafür, das anzunehmen, was dir das Evangelium zuspricht. Wenn du dich unwürdig fühlst, sei nicht zu stolz, das Evangelium von dir wegzudrücken. Sei nicht zu niedergeschlagen, um zu hören, wie geliebt du bist. Die Frage, die dieser Text stellt, ist, wie kommt Jesus zu uns? Wie kommen wir zu Jesus? Das ist vielleicht eine Frage, die sich manche von euch noch nicht gestellt haben, aber in dem Moment, wo ihr merkt, wie Jesus zu euch kommt, wie er sich identifiziert mit euch, kommunikativ oder emotional, in dem Moment stellt sich, wie komme ich denn zu Jesus? Das ist die Frage, die sich stellt dann. Das Spannende ist, hinter diesem Tauben steht eine ganze Menge an Menschen, die nicht hören können. Sie bringen diesen einen Taubstummen zu Jesus und merken erst später in der Geschichte, dass sie selber die Tauben sind, die nicht hören können. Und wir stehen mitten in dieser Menge. Dann sagt Jesus dieses eine Wort, Ephata, sei geöffnet, sei aufgetan. Und damit wird nicht nur dem einen Tauben die Ohren aufgetan, sondern uns allen. Und was passiert ist, es hinterfragt beide Wege, wie wir typischerweise zu Gott kommen. Beide Wege, die religiös sind. Das eine ist, wir denken, Gott ist dieser unnahbare, zornige Gott. Und die Geschichte sagt, das stimmt nicht, Jesus kommt ganz nahe zu dir. Und das andere ist moderne Spiritualität. Ich nehme mir ein bisschen was von dem, was mir gut tut. Ich suche in mir. Ich gehe zum Yoga und finde mich selber. Und Jesus sagt, ganz so einfach ist es nicht. Ich muss immer noch mein Wort der Wahrheit zu dir sprechen. Ephata, deine Ohren seien aufgetan. Und beide diese Wege, dieses der ferne, strenge Gott und dieses ich kann mir alles selber nehmen, wird von dieser Geschichte in Frage gestellt. Ich komme zum Ende und möchte, dass wir drei Dinge mitnehmen in die neue Woche. Vor dieser Geschichte steht bei Markus die Geschichte von der sogenannten syrophönizischen Frau. Diese Frau kommt zu Jesus und bettelt ihn an und sagt, ich will, dass du meine Tochter heilst. Und Jesus sagt, ich bin nicht zu dir gesandt, ich bin zu Israel gesandt. Und sie sagt, okay, das verstehe ich bin unwürdig, aber ich will trotzdem, dass du meine Tochter heilst. Und was sie macht, ist, sie sagt zu Jesus, ich verstehe, dass dein Tisch erstmal für andere Leute gedeckt ist, aber ich sehe, wie viel auf deinem Tisch ist und ich will Teil davon. Ich will mitessen, ich will Teil davon haben. Und diese Frau ist ganz anders. Diese Frau geht aktiv zu Jesus und sagt, ich will, dass du was machst. Dagegen dieser Taubstumme, der einfach von der Menge mitgerissen wird und plötzlich vor Jesus steht und gar nicht weiß, was mit ihm passiert. Und das Erste für die neue Woche ist, lasst uns mitnehmen, wir müssen in Gemeinschaft sein, weil wir immer nur ein Teil von Jesus sind. Es kann sein, dass du heute eher am Rand der Menge stehst und dass du sagst, ich weiß nicht genau, wie ich zu Jesus kommen kann. Dann geh in eine christliche Gemeinschaft, wo Leute sind, die sagen, du darfst mutig sein, du darfst zu Jesus kommen. Lass dich mitreißen. Und wenn du übermutig bist immer wieder, dann geh in die Gemeinschaft und seh die Leute, die am Rand stehen und lass dich auf diese Leute auch ein. Wir sehen nur einen Anteil von dem, wer Jesus ist. Und nur in Gemeinschaft können wir erkennen, wer er in seiner Fülle ist. Der zweite Punkt ist, Jesus nimmt Leute zur Seite. Und die Wahrheit ist, das ist die einzige Art, wie Kirche gebaut wird, wenn Jesus Menschen zur Seite nimmt. Und meine Herausforderung ist, lass dich diese Woche von Jesus auf die Seite nehmen. Wenn Jesus Menschen zur Seite nimmt, dann macht er ein Zeichen aus dir. Und dass Jesus ein Zeichen aus dir macht für andere Menschen, ist Gnade. Das kannst du dir nicht selber geben und das kannst du dir nicht nehmen, aber du kannst bereit dafür sein. Wenn du auf der nächsten Urlaubsheimreise bist, bist du nur von A nach B oder bist du bereit dafür, dass Jesus dich vielleicht auf dieser Reise auf die Seite nimmt und dich zu einem Zeichen macht für andere Menschen? Nur wenn wir uns von Jesus zur Seite nehmen lassen, kann Kirche weitergebaut werden. Und der letzte Punkt steckt im Text selber. Wo immer Leute zum Zeichen gemacht werden, fängt eine Gemeinde an, Jesus zu preisen und ihn anzubeten. Und die Leute sagen in dem Text, er hat alles gut gemacht. Was klingt darin an? Das sind die Worte aus Genesis 1, wo Gott selber seine Schöpfung anschaut und er sagt, es ist gut, es ist richtig gut geworden. Und wenn Jesus Leute heilt, wenn Menschen zu einem Zeichen werden, dann sagen andere Menschen, er hat alles gut gemacht. Weil die Schöpfung wiederhergestellt wird, weil wieder was zu seinem ursprünglichen Kern zurückkommt. Also diese drei Punkte, lasst uns in Gemeinschaft sein, lasst uns Zeit dafür haben, uns zur Seite nehmen zu lassen. Und das schließlich führt zum Lobpreis. Amen.